Unter einem Vivarium versteht man eine Tierhaltungsanlage zur Aufzucht und Pflege lebender, meist wechselwarmer Kleintiere in Aquarien, Terrarien oder Paludarien. Was auch immer Paludarien sind. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum Podcast Marne Movie Magic, bei dem wir uns in Zukunft mit Filmen, Serien und Comics auseinandersetzen. Also wenn ihr daran Interesse habt, bleibt gerne dran. Heute soll es um Vivarium gehen. Ich habe mir dafür Juli Dahle eingeladen, die gelegentlich mit mir Filme schauen muss.
Muss, kann. meistens mache ich das ja tatsächlich freiwillig. Ich habe mich informiert und ein Paludarium ist eine Art Aquarium nur für Amphibien. Also es ist eher sumpfartig gestaltet. Nur um ein ganz kleines bisschen Fachwissen hier mit rein zu.
Also ähnlich wie ein Aquarium, nur für andere Tierarten.
Ganz genau.
Na gut, dass wir hier gleich noch ein paar Informationen mit reinbringen. Ja. Um euch kurz abzuholen und das Format zu erklären. Wir werden in dieser Folge uns den Film Vivarium anschauen. Den gibt es derzeit auf Amazon Prime. Und werden die ersten 20 Minuten von dem Film schauen, werden dann anhalten und darüber reden, was wir gerade gesehen haben, werden das ein bisschen auseinandernehmen und da vielleicht unsere Gedanken etwas weiterspinnen und mal gucken, wieso die ersten 20 Minuten eines Films überhaupt aufgebaut sind oder von diesem Film.
Genau. Ansatzpunkt ist im Prinzip, dass wir glauben, dass die ersten 20 Minuten eines Films schon aussagekräftig sind, was Themen und Erzählweisen angeht. Und wir gucken einfach mal, wenn wir mehrere von diesen Formaten vielleicht gemacht haben, ob es so generelle Themen gibt, die die ersten 20 Minuten von einem Film ausmachen.
Ja, na wir schauen mal, ob zumindest schon sehr viel Inhalt in den ersten 20 Minuten ist. Es gibt ja auch Filme, in denen passiert noch nicht so viel. Wir haben den Trailer zumindest schon gesehen. Wir wissen grob, worum es geht. Es ist ein Film mit Jesse Eisenberg und Imogen Poots. Der Regisseur ist Lorcan Finnegan. Und ja, wie schätzt du bisher das ein, was wir schon gesehen haben? Weißt du wo ungefähr, worauf du dich einstellen kannst?
Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass ich relativ deutlich weiß, worum es in dem Film geht. Fast schon so, als gäbe es sowas Ähnliches bereits. Es ist irgendwie sehr dystopisch, so eine Art Gesellschaftshorror-Film, der extrem skurril aussieht. Also
Ja, der ist als Science-Fiction-Thriller ausgeschrieben. Also ja, ist auch etwas verworren. Man weiß noch nicht so ganz genau, in welche Richtung es sich entwickelt. Aber
ja, bin ich ja. Das habe ich schon im Gefühl.
Ja? Okay, ja. Also das Prinzip ist, wir werden natürlich eingehend dann die ersten 20 Minuten auseinandernehmen und auch auf den Trailer eingehen. Das heißt, wenn sehr spoileraffine Menschen unter euch sind, Spoiler per Definition heißt ja etwas verderben. Und ich weiß nicht, inwieweit man nach den ersten 20 Minuten schon etwas verderben kann. Vielleicht hilft es euch ja sogar, euch zu entscheiden, ob ihr den Film eventuell auch sehen wollt, nachdem die ersten 20 Minuten vielleicht spannend klingen oder vielleicht auch nicht. Das werden wir natürlich sehen.
Ich bin auch der Meinung, dass ja jeder eigentlich auch selbstverantwortlich für sich ist und entscheiden kann, ob er sich einen Podcast vorher anschaut, bevor er sich den Film anschaut.
Das klingt fantastisch, ja. So machen wir das. Okay, dann verabschieden wir uns und ja, ihr hört uns gleich wieder. Für uns werden dann 20 Minuten vergangen sein.
Bis dann.
20 Minuten später.
Puh, ja.
Ja, okay.
20 Minuten vom Film sind jetzt exakt herum.
Wir haben exakt bei der 20-Minuten-Marke und 0 Sekunden gestoppt. Wir haben bei dem Frame geendet, in dem die beiden an einem Haus eine Leiter aufgestellt haben. So.
Tja, also ich habe mich erstmal mit der Ästhetik des Films tatsächlich beschäftigt.
Na, ist ja gefühlt auch ein bisher ein relativ großer Teil gerade von der Siedlung. Wollen wir kurz anreißen, was bisher passiert ist?
Okay, also ein relativ großer Part oder ein großer Fokus lag, glaube ich, gleich am Anfang bei einer Szene, die die Natur zeigt auf ihre möglichst, sagen wir mal, grausame Art und Weise, wenn man eben diese Wertung abgeben wollen würde. Es wurde ein Vogelnest aus der Vogelperspektive gefilmt, in dem ein nackter, hässlicher Vogel ein Ei aus dem Nest wirft und dann später ein kleines vermeintliches Geschwisterchen, bis sich herausstellt, dass es sich um einen Kuckuck handelt.
Naja, also für dich hat es sich relativ früh rausgestellt. Du hast, glaube ich, schon als das mit dem Ei gezeigt wurde, innerhalb von ein paar Sekunden gemeint, naja, das ist ein Kuckuck. Und ich hätte das nicht gemerkt, bis die eine Hauptperson gesagt hat, ja, das war wahrscheinlich ein Kuckuck.
Okay, ja, also Kuckucks sind ja tatsächlich so, dass sie Eier in Nester von anderen Vögeln legen. Das Kuckuckjunge schlüpft dann, entledigt sich all seiner Stiefgeschwister und lässt sich von den Eltern ernähren. Ich glaube, bis die Eltern erschöpft sind.
Mhm. Naja, irgendwann ist das Junge ja auch größer als die Eltern. Richtig, tatsächlich, weil genau. Ein Kuckuck meistens größer ist, so war es hier jetzt auch, als die Vögel, in deren Nester sie sich reinsetzen. Ja. So fällt dann halt gar nicht auf. So.
Es gibt auch andere Vögel, die mittlerweile einen Mechanismus entwickelt haben. Also was heißt mittlerweile? Das hört sich so an wie neulich erst. Natürlich über wieder Generationen und Generationen. Die erkennen Kuckuckeier. Die brüten die Kuckuckeier gar nicht aus, sondern Aha. die haben eine sehr spezifische Färbung, die eigenen Eier, und dann werfen die halt schon das Kuckuckei raus. Was natürlich dann aber wiederum dazu führt, wenn sich jeweils wieder die Kuckuck-Familie evolutionär danach richtet und selbst auch wieder eine Färbung entwickelt, die ähnlich ist und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall gibt es tatsächlich Mechanismen für Eltern herauszufinden, was ihre Eier sind und was nicht ihre Eier sind.
Ah ja.
Aber schön ist das natürlich für... Also das ist ja absolutes Foreshadowing für die Geschichte. Wenn man den Trailer geguckt hat, kann man sich auch schon vorstellen, ja, genau darum geht's.
Weiß man, wohin es geht.
Genau. Na, also noch nicht natürlich, denn kurze Zeit darauf begegnen wir unserer Hauptperson. Ich habe vergessen, wie sie heißt.
Gemma.
Gemma. Sie ist Kindergärtnerin oder Vorschullehrerin.
Ja, Lehrerin. Ja, auf jeden Fall hat sie mit kleinen Kindern in einem Schulklassenraum genau. zu tun.
Ich würde sagen, Ende 20, Anfang 30 rum... und hat auch eine sehr liebevolle Beziehung zu den Kindern.
Ja, sie haben am Anfang, sollten sie Bäume darstellen, wie Bäume sich bewegen im Wind und auch das Rauschen nachmachen. Also sehr am Anfang sehr auf die Natur bezogen, auf jeden Fall.
Ja.
Wurde später auch jetzt nochmal aufgegriffen, als sie sich mit diesem Garten beschäftigt haben, in dem auch gesagt wurde, die Oase der Natur oder sowas in der Art. Also.
Ja. Genau, und dann wenig später begegnen wir einem kleinen Mädchen, was ein totes Vogelküken auf der Wiese entdeckt und fragt, wer macht sowas? Und Gemma erklärt, es könnte sich um einen Kuckuck gehandelt haben, der eben ins Nest gesetzt wurde und der seine Stiefgeschwister rausgeschmissen hat. Und die Kleine sagt, das findet sie nicht gut, das findet sie nicht fair. Und das ist ja auch eine der Dinge, mit denen man sich ja in der Natur abfinden muss, Dinge sind nicht fair. Dass diese Kategorien existieren nicht, fair und unfair, sondern die Natur ist eben einfach. Und diejenigen, die Wertemaßstäbe auf die Natur legen, sind ja wir Menschen.
Ja, aber gerade für kleine Kinder ist es sehr wichtig, dass Sachen fair sein müssen, gefühlt.
Naja, dann begegnen wir ihm.
Er heißt Tom, also okay. Das ist das, was ich beitragen kann. Die Namen der Figuren.
ja, ich habe überhaupt gar nicht mitgekriegt, dass ich mich darum vielleicht auch kümmern sollte.
Ist Schulgärtner oder Hausmeister oder irgendwas?
Er hat auf jeden Fall eine Leiter.
Und er hat was, also er hat Gartenhandschuhe angehabt und hat was in dem Baum gemacht von dieser Schule, wo dieses Küken rausgefallen ist. Also ich denke, er arbeitet dort, ist dort angestellt als ja irgendwie Hausmeister, vermute ich mal, und kümmert sich auch um den Garten.
Ja, und die beiden haben eine ganz spielerische und süße Szene. Also sie werden als Pärchen etabliert, das sich liebt und verliebt ist. Vielleicht schon etwas länger zusammen, sich ganz gut kennt, aber auf jeden Fall eine sehr feste und glückliche Beziehung hat. Und sie haben einen Termin, denn sie wollen irgendwie umziehen.
Na, sie wollen sich auf jeden Fall mit Besichtigungen von Häusern auseinandersetzen. Also offenbar sind sie ein bisschen länger schon zusammen.
Und eine Kollegin erzählt Gemma auch davon, ja, Häuser, die werden ja immer rarer und ihr solltet euch was zulegen. So ist
Eigenkapital ist immer gut.
Ganz genau. Also von der Peer Group quasi ein bisschen unter Druck gesetzt, dass das jetzt langsam mal so weit ist, dass man sich was anschaffen sollte. Und dann gehen sie zu dem Makler.
Wobei er scheinbar nicht so der Mensch ist, der darauf erpicht ist. Weil ich glaube, er hat so seinen Stand noch nicht gefunden. Er hat ja auch
Oder er hat am Anfang, als sie in das Auto eingestiegen sind, auch gemeint, ja, irgendwann habe ich auch mein eigenes Auto. Wirst schon sehen, so ungefähr. Also sie fahren scheinbar mit ihrem Auto durch die Gegend, weil er sich keins leisten kann vielleicht.
Also ich denke, beide sind noch nicht ganz so weit, aber sie will vielleicht einfach schon mal ein ganz kleines bisschen mehr in diese Welt der Erwachsenen schnuppern.
Ja.
Und sie gehen dann eben zu diesem Menschen, dem Makler Martin, in sein Büro, und er will auch sofort ihnen diese neu gebaute Siedlung Wonders mit V zeigen.
Nee, Yonders.
Yonders, ja.
Mit Y. Das hieß auch nur Yonder. Ich dachte am Anfang Yonda, aber als sie dann reinfahren in diese Siedlung, ist es Yonder.
Jedenfalls zeigt er ihnen diese Siedlung und sie...
Aber hast du gesehen, dass sie in diesem... Also hast du sicherlich gesehen, dass sie bei dem bei dem Termin, als sie bei ihm waren, waren ja diese Häuser als Modelle schon dargestellt.
Ja, das ist mir aufgefallen. Ich würde tatsächlich erstmal ganz grob sagen, okay, worum es in den 20 Minuten ging, und danach ins Thema
danach einsteigen. Tiefer genau. Einsteigen, ja. Okay.
Genau, dann besichtigen wir mit Martin gemeinsam die Siedlung bzw. Haus Nummer 9 und gehen eben durch sämtliche Häuser durch. Und Martin ist extrem creepy, vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein. In seinem Verhalten lächelt irgendwie ein bisschen schräg, er wiederholt Dinge auf sehr merkwürdige Art und Weise.
Ja, komische Kommentare ab, ist sehr unangenehm irgendwie.
Ja, also das hat schon diesen leichten Horror-Touch. Und dann führt er das junge Paar in den Garten und scheint zu verschwinden.
Er scheint nicht zu verschwinden, also, sondern er ist dann weg plötzlich. Genau, sie drehen sich um und er ist nicht mehr da, stellen fest, sein Auto ist nicht mehr da.
Richtig. Und sie denken sich, ja gut, dann ist dieser Besichtigungstermin jetzt eben vorbei. Ja,
wir fanden es nicht so geil hier.
Ja, und dann wollen sie aus der Siedlung rausfahren und es funktioniert einfach nicht.
Sie kommen einfach nicht raus.
Und nun haben sie in den 20 Minuten ihre quasi erste Nacht in dem Haus verbracht und... Ja, müssen sich wahrscheinlich erstmal noch mit der ganzen Situation auseinandersetzen. So, das ist im Prinzip passiert.
Ja.
Und jetzt können wir ein bisschen darauf eingehen, was uns noch so aufgefallen ist.
Okay. Also, diese Siedlung, die wir hier jetzt gesehen haben, ist halt so eine Neubausiedlung, aber so übertrieben, in der jedes Haus exakt gleich aussieht. Also, man geht in die eine Straße und jede Straße sieht aus wie die andere, was auch der Grund ist, warum sie nicht mehr rauskommen, weil das Ganze wie ein Labyrinth ist und merkwürdigerweise sehen sie ständig diese Nummer 9,
bei der sie... Ihr perfektes Haus, das für immer da ist, also das perfekte Familienhaus für immer.
Ja.
So wurde es ihnen von Martin beschrieben.
So wurde es auch auf dem Willkommensschild.
In der Siedlung.
Stand auch, sie sind jetzt zu Hause.
Mhm.
Das war das Willkommen in Yonders Schild. Und er hat auch gemeint, viele Häuser wirken, als wären sie perfekt, aber dieses Haus ist perfekt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er perfekt gesagt hat, aber irgendwas in der Art.
Auf jeden Fall, genau, wie du schon gesagt hast, die Ästhetik ist ja extrem surreal. Mich erinnert es total an surreale Malerei von René Magritte. Und noch irgendjemand, den ich gegoogelt habe, aber dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe.
Ah, ja.
Und noch auffallender war es tatsächlich, als sie durch die Siedlung gefahren sind und man dann den Himmel gesehen hat. Das sind so ganz plüschige einzelne Wolken. Es sieht fast aus
wie mehrfach reinkopiert.
Ja, es ist alles kopiert. Es sieht aus wie Kindertapete und so ein bisschen Tim Burtons Edward mit den Scherenhänden-Style. Auch von den Farben alles ist ein ganz kleines bisschen zu grell. Und es spiegelt sich auch alles wieder. Also mir ist aufgefallen, als sie den Durchgang durchs Haus gemacht haben, dass entweder Spiegel dargestellt werden, dass Bilder von exakt den gleichen Räumen nochmal an der Wand hängen oder wenn man zum Beispiel in die Küche geht, ist der Tisch gedeckt. Alle vier Plätze sind im Frame quasi drin und man sieht ein Teller, eine Schüssel, ein Glas, ein Teller, eine Schüssel, ein Glas, ein Teller, eine Schüssel, ein Glas. Vasen sind hintereinander dargestellt. Mhm. Alles ist irgendwie im Doppelpack da oder... ja, einfach als wären überall Spiegelungen da. Und so ist ja dann auch die Siedlung aufgebaut. Alles sieht komplett gleich aus. Und das Bild hat sich, während man durchgefahren ist, auch gedreht. Also auch da hat man wieder die Vogelperspektive gesehen, wie in der Anfangssequenz, als man den Kuckuck gesehen hat, wie er seine Geschwister rausschmeißt. So hat man gesehen, wie sich das Paar letztlich versucht, aus dem Labyrinth
der Vorstadt selber rauszuschmeißen.
Genau.
Aber sie haben es nicht geschafft.
Und genau. Und man hat es aus der Vogelperspektive gesehen und dann hat sich das Bild nochmal in sich gedreht, sodass man selbst komplett orientierungslos geworden ist und nicht mehr wusste, aus welcher Richtung das Auto jetzt eigentlich gefahren ist und wo es vielleicht hätte abbiegen sollen.
Sie sind auch, also in dem Moment, wenn sie durch die Gegend fahren und nicht mehr rausfinden, sind sie relativ schnell genervt. Also wir haben, glaube ich, bis zur 10-Minuten-Marke ist diese ganze Besichtigung durch. Und ab der 10-Minuten-Marke irgendwas in der Drehe verschwindet er. Und dann haben wir wirklich bestimmt 5-6 Minuten, die nur darauf verwendet werden, zu zeigen, ihr kommt hier nicht mehr raus. Also es ist wirklich im Vergleich zu dieser ganzen Anfangssequenz, die jetzt für mein Gefühl schon relativ fix, die Story, also wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir wissen, okay, ihr kommt hier einfach nicht mehr raus, offensichtlich. Und jetzt geht's ab da geht's weiter. Und da haben sie halt einen relativ großen Zeitaufwand dargestellt, um zu zeigen, wie dieses Labyrinth aufgebaut ist.
Ja, dass sie auch die ganze Nacht fast durchgefahren sind, bis das Benzin alle war.
Ja, das heißt,
sind ja auch Kilometer im Prinzip.
Sie kommen jetzt auf jeden Fall nicht mehr weg, weil das Auto hat den Geist aufgegeben. Sie haben einen leeren Tank. Wir haben gesehen, dass er dann irgendwann der Meinung war, sie verfahren sich nur, weil sie keinen Orientierungssinn hat, offenbar, weil er gemeint hat, ich fahre jetzt. Als ob das irgendwas ändern würde, war genau mein Gedankengang. Und dann hat sie halt auch gemeint, ja, ändert das jetzt was, wenn du fährst? Er raucht offenbar, wenn er gestresst ist, hat aber auch nur 3-4 Mal gezogen, weil sie das nicht wollte im Auto, hat die Zigarette dann weggeworfen, die dann auf der Straße lag und ausgebrannt ist, bis sie wieder angekommen sind abends. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das auch was ist, was wiederkehrt
Das Rauchen?
Im Film. Na, gerade diese abbrennende Zigarette wurde jetzt nochmal so im Zeitraffer gezeigt, wie sie dann abgebrannt ist.
Könnte sein. Ich würde es jetzt fast einfach als Zeit vergeht sehen. Also wir haben ja Überblenden von Diskussionen mit angehört, die halt gar nicht mehr zusammenhängend waren. Bilder haben sich überlagert und ich glaube, die Zigarette ist jetzt einfach nur noch ein Symbol gewesen. Hier ist Zeit vergangen. Jetzt brennt so eine Zigarette.
Es ist auch dunkel geworden.
Ja. Was ich ganz interessant fand, war, der Martin hat die Küche gezeigt, den Kühlschrank aufgemacht und hat einen Präsentkorb rausgeholt mit einer Flasche Sekt und Erdbeeren.
Ja.
Und hat gesagt, ein Willkommensgeschenk. Und Gemma meinte, nein, ich muss fahren, so nach dem Motto, wir können jetzt nicht Sekt trinken.
Kein Alkohol
Ich muss dann noch fahren. Und er meinte, wenigstens eine Erdbeere. Und dann haben beide abgelehnt, dass sie auch keine Erdbeere essen wollen. Und es gibt in der Folklore, Mythologie, wie auch immer, quasi nicht die Ansicht oder das Wissen darum, dass man von Elfen und von solchen übernatürlichen Wesen nichts zu essen und zu trinken annehmen darf, weil man ansonsten für immer in deren Welt gefangen ist und auf Gedeih und Verderb denen ausgeliefert ist und deren Sklave quasi.
Aber sie waren ja schon gefangen, bevor sie was gegessen
haben. Ja, das stimmt. Das hat mich aber halt irritiert und ich dachte mir so,
also sie hätten wenigstens so eine Erdbeere essen müssen vielleicht.
Also dann hätte ich zumindest gedacht, für mich ist alles klar, die haben die Erdbeere gegessen,
also selbst
daran liegt's.
Ja.
Haben sie natürlich nicht gemacht, deswegen ist das
eigentlich jetzt, haben sie alles richtig gemacht.
Genau, richtig, ganz, ganz toll, haben gesagt, nein, wir möchten nichts, wir wollen hier nicht gecatcht, gefangen sein. Letztendlich waren sie natürlich nach ihrer Irrfahrt durch die Vorstadtsiedlung so erschöpft, dass sie dann doch ein Abendbrot in ihrem Zuhause, zu dem sie ja immer wieder zurückgekehrt sind, genommen haben. Und dann haben sie die Erdbeeren gegessen und haben gesagt, die schmecken nach nichts.
Ja, nach gar nichts. Sie haben keinen Geschmack. Auch den Ausdruck, den dann beide in den Augen hatten, nachdem sie gekaut haben, haben einfach aufgehört zu kauen. Der Mund hat stillgestanden und ein ausdrucksloser Gesichtsausdruck, wie man sich vorstellt, okay, hier ist irgendwas, ist hier völlig verkehrt, weil die Erdbeere schmeckt einfach nach gar nichts. Mhm. Dann haben sie auch übernachtet in dem Bett, was ziemlich merkwürdig schon von der Vorstellung ist, einfach in einem Bett zu schlafen, was ein unbewohntes Haus eigentlich ist, was man sich gerade angeguckt hat, wo man eigentlich gar nicht sein will, aber ja logischerweise dort übernachten muss, wenn man nicht rausfindet. Und sie haben auch gesagt, dass es dort unglaublich still ist, weil sie haben keinen anderen Menschen in dieser Siedlung gesehen.
Kein anderes Haus.
Kein anderes Lebewesen, nicht mal Tiere oder irgendwas. Bin mir jetzt nicht mal sicher, ob da Bäume rumgestanden haben.
Na, die sehen auf jeden Fall auch alle sehr unecht aus, wobei ich glaube, dass das jetzt nur eine ästhetische Entscheidung ist und nicht unbedingt unecht sein muss.
Ja, also der ganze Vorgarten ist einfach nur eine akkurat geschnitten oder ein Rollrasen, genau, da ist nichts an Vegetation vorhanden.
Das ist ja und auch sehr alles, artifiziell.
Genau, alles. Sehr eckig auf jeden Fall. Und aber genau das wollte ich halt vorhin sagen, dass so wie diese Siedlung jetzt aussieht, sahen ja diese Modelle bei dem Vermieter oder bei dem Immobilienmakler schon aus, obwohl ja normalerweise dort gezeigt werden soll, wir haben solche Häuser, wir haben solche Häuser, wir haben solche Häuser und hier waren einfach 6x1:1 das gleiche Modell nebeneinander. Also das ist schon, das ist doch schon merkwürdig, wenn man zu einem Immobilienmakler kommt und sich Häuser angucken muss. Wir haben dieses und wir haben das gleiche noch 100-mal.
Total interessant tatsächlich, dass er bei Haus Nummer 9, wie du vorhin auch schon gemeint hast, gesagt hat, viele Häuser sind nicht das perfekte Haus, aber das hier ist es. Und man denkt sich, was wäre mit Nummer 8? Ist das nicht 1:1 das gleiche Haus? Wäre das nicht genauso perfekt?
Und also, Nummer 8 wäre sogar die Unendlichkeit nur einmal gedreht. Warum ist es die Nummer 9?
Schade eigentlich. Vielleicht hat man da was verpasst. Oder es stellt sich heraus, Nummer 9 ist irgendwie eine ganz symbolische Zahl. Ja. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber das ist auch nochmal, kann man mal so einen Fokus drauflegen später. Hast du schon eine Idee, wie es weitergehen könnte?
Also wir haben ja den Trailer gesehen und wir haben jetzt auch in den ersten 20 Minuten sind sie die Räume durchgegangen und alles in dieser Siedlung ist ja in diesem Grünton gehalten. Die Häuser sind außen grün, der Rasen ist grün, die Wände, die Mauern. Das ist
ein eigentlich ganz schönes Mintgrün.
Genau, die Tür ist ein bisschen grüner.
Ein bisschen grüner als grün.
Auf jeden Fall alles in einem Grünton gehalten. Auch innen dann, es wird auch im Film darauf angespielt, indem er sagt, ja, ist auch nett, wenn alles den gleichen Farbton hat, so ein bisschen Sarkasmus, irgendwas in die Art, in der Art. Und dann kommen sie in das Kinderzimmer und das Kinderzimmer ist das einzige in dieser Welt, was eine andere Farbe hat, das ist nämlich blau. So, und sie, so wie ich es jetzt, wenn ich den Ausschnitt gerade sehe, sie hat ja auch blaue Klamotten an. Er ist eher so in Ocker gehalten, mit einer eher grünlichen Hose. Und sie meinte ja dann auch, blau, für einen Jungen, so ungefähr, sowas in der Art hat sie ja gesagt. Wo ich schon kurz überlegt, sie hat das so gesagt nach dem Motto, wie von, vielleicht hätte sie auch gerne einen Jungen oder sie erwartet vielleicht einen Jungen oder irgendwas in die Richtung. Also es wirkte jetzt nicht so wie, okay, warum ist das jetzt hier schon blau? Sondern sie fand es eher gut, hatte ich das Gefühl.
Echt? Ich fand es nicht.
Nee?
Nee. Also ich glaube, sie hat wirklich gesagt wie, blau für einen Jungen, ja wie praktisch.
Also meinst du, das war sarkastisch? Ich habe das eher also nicht so...
Ich glaube, die beiden machen nicht den Eindruck, als würden sie wirklich schon dieses Leben, dieses Vorstadtleben und Familienleben führen wollen.
Er hat beiden ja auch dieses Haus oder diese Besichtigung regelrecht aufgedrängt. Sie wollten sich ja eigentlich nur informieren und er hat sie ja quasi dazu gedrängt, mitzukommen und jetzt ihm hinterherzufahren, um sich die Häuser anzugucken. Weil dann so, ach, naja, gut, okay.
Ja, und Tom hat sogar eigentlich, also Martin hat gesagt, haben Sie ein Auto, fahren Sie mir hinterher? Und Tom hat gesagt, wir haben kein Auto. Und Gemma hat gesagt, naja, doch, komm, wir haben eins. Weil sie halt schon wahrscheinlich einfach mal ihr Leben in die Hand nehmen möchte, den nächsten Schritt irgendwie in einer Form machen möchte. Obwohl sie, wie gesagt, eigentlich gefühlt doch keinen Bock hat, diesen nächsten Schritt so zu gestalten, wie alle anderen um sie herum meinen, dass er gestaltet sein müsste.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz habe ich auch das Gefühl, dass sie ein ganz kleines bisschen mehr Verantwortung übernehmen möchte und sich schon, ja, schon irgendwie was Festeres machen will, als er. Was man auch nochmal dazu sagen muss, ist ein amerikanischer Film und amerikanische Häuser werden allem Anschein nach schon möbliert, vermietet oder verkauft. Was
ist bei uns ja eher die Ausnahme,
ja,
denke ich.
Also ja, auf jeden Fall. Von daher, wenn die, also dieses Haus besichtigen, ist alles auch schon exakt genau so eingerichtet, wie es das quasi braucht. Ein Fernseher ist da, ein Bett ist da und es liegen sogar schon merkwürdigerweise Kleidungsstücken auf dem Bett als Nachtwäsche. Vermutlich sind auch Kleiderschränke schon voll und der Kühlschrank ist ja auch schon gefüllt.
Das sind wahrscheinlich auch, also um jetzt die Geschichte mal doch vielleicht weiter zu spinnen. Wie könnte es jetzt weitergehen? Sie haben ja gerade eine Leiter an das Haus gestellt. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, er klettert jetzt nach oben, um dort sich einen besseren Überblick zu verschaffen, wie kommen sie vielleicht dort raus.
Werden
feststellen, hier ist kilometerweit, sieht alles genauso aus wie hier. Ich habe mich auch gefragt, sie sind relativ weit reingefahren in diese Siedlung am Anfang mit ihm und dann kommen sie an Nummer 9 an. Also da hätte ich mir schon gedacht, müssten wir nicht bei Nummer 65 sein? Warum sind wir bei der Nummer 9 hier? Aber wie dem auch sei. Auf jeden Fall, er wird feststellen, gut, wir kommen hier nicht. Ich sehe nicht, wo wir rauskommen können. Das wird das Ergebnis sein. Und ja, dadurch, dass wir den Trailer schon gesehen haben,
wissen wir, dass ein Kuckuck kommt.
Also, jetzt müssen wir halt ein bisschen in den Spoiler-Teil eingehen. Wer noch gar nichts von dem Film weiß und auch den Trailer noch nicht gesehen hat.
Ja,
okay. Also,
und man Spoiler! Hört sich auch den Podcast an über den Film, wenn man sagt, den möchte ich immer selber sehen noch.
Ja, also sie bekommen offensichtlich dann ein Kind vor die Tür gelegt, vermute ich mal, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, sie bekommen es wirklich
ein Junge oder ein Mädchen?
Direkt vor die Türschwelle gelegt. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Ist natürlich ein Junge, offensichtlich, ist keine große Überraschung. Und ja, sie werden dann wahrscheinlich dieses Kind aufziehen müssen, weil sie, ich denke, es wird sehr oft diese noch Szenen kommen, in denen einfach absolute Stille herrscht und sie dem Wahnsinn nahe sind, weil sie werden sich anschreien, sie werden verzweifeln und irgendwie versuchen, da rauszukommen. Was könntest du dir noch für Möglichkeiten vorstellen, wie sie versuchen, da rauszukommen? Ich meine, sie haben jetzt kein Auto mehr, sie schauen jetzt aufs Dach. Wie würdest du versuchen, dort rauszukommen?
Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ich habe überlegt, ob es Sinn gemacht hätte. Ich glaube, ich wäre das Risiko nicht eingegangen, dass einer aussteigt aus dem Auto und einfach stehen bleibt und der andere fährt. Aber dann hätte ich wahrscheinlich das Risiko gesehen, dass man dann doch irgendwie rauskommt und der andere dann verloren ist in diesem Labyrinth. So, aber wahrscheinlich wäre es eher so gewesen, dass er wieder von der anderen Seite angefahren kommen wäre und sie hätte dann noch dort gestanden, wenn sie das gemacht hätten, so nach dem Beispiel. Wenn sie jetzt durch die Gegend spazieren gehen, irgendwie vielleicht sich Häuser markieren mit irgendwas, wo sie schon waren, Kreuze machen, Pfeile.
Ich vermute, das wird leider trotzdem zu nichts führen.
Das wird sicherlich zu nichts führen, aber so diese typischen Sachen wird man wahrscheinlich sehen, wie sie noch versuchen, da rauszukommen.
Ich würde eher den Ansatz verfolgen, und ich weiß nicht, ob ich es im Trailer schon irgendwie gesehen habe, das Haus soll ja angeblich perfekt sein.
Ja.
Wenn man jetzt das feststellt, dass das Haus nicht perfekt ist, ob dann der Zauber gebrochen ist. Wenn man das Haus zum Beispiel abbrennt. Aber da könnte ich mich auch ganz
Also meinst du, wie sie am Ende dann, ob sie am Ende rauskommen vielleicht? Was? Also sie irgendwas, entweder ist es ein sehr großes soziales Experiment, um das geguckt wird, wie ähnlich bei der Truman Show. Mhm. Wie gehen die damit um? Was passiert jetzt? Dafür ist es aber ein bisschen zu übernatürlich. Ja. Also es ist dann schon eher, dann taucht dieses Kind auf und ich meine mich im Trailer erinnern zu können, dass das Kind auch relativ alt dann geworden ist. Das kann natürlich heißen, okay, sie haben jetzt mehrere Jahre dort verbracht. Vielleicht, was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass das Kind vielleicht schneller groß wird.
So wie ein Kuckuck?
Ja, vielleicht, ja, das vor allem... Das
vielleicht wird es am Ende ein riesengroßes,
riesengroßes Kind. Ja, das wäre auch interessant. Aber dafür ist das Haus zu klein, wenn das wirklich ein großes...
Also ich könnte mir vorstellen, dass eines der Möglichkeiten rauszukommen in dieser Filmwelt tatsächlich ist, das Leben anzunehmen, ein Kind großzuziehen und wenn das Kind draußen ist, dann kann man auch selbst diesem Leben wieder entfliehen. Hm. Und so lange, wie man das Kind nicht großgezogen hat, ist man halt gefangen darin. Und wenn man jetzt nicht unbedingt 18 plus Jahre dort verbringen möchte, dann muss man irgendwelche anderen Wege finden. Und ich vermute, unser junges Paar wird versuchen, andere, kürzere Wege zu gehen. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob nicht vielleicht doch ab und zu noch mal ein paar Nachbarn auftauchen. Man braucht ja irgendwie eine Vorschule.
Ich glaube, es taucht niemand anderes auf, außer den beiden und dem Kind.
Und dem Kind. Hm? Okay. Ja, wie gesagt, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie auf jeden Fall versuchen, das Haus irgendwie abzubrennen oder zu demolieren.
Oder mal in ein anderes Haus reinzugehen. Warum sind sie in diese Nummer 9 gegangen, in der sie waren? Da war ja auch... Als sie wieder angekommen sind im Dunkeln, war plötzlich genau in diesem Haus Licht an. Sie haben kein Licht angemacht, als sie da drin waren. Sie haben vielleicht vergessen, die Tür zuzumachen, da waren sie sich nicht mehr sicher. Aber sie haben definitiv kein Licht angemacht, als sie da reingegangen sind. Und als sie im Dunkeln ankamen, war da Licht an. Da hätte ich mir schon überlegt, vielleicht übernachte ich lieber im Auto als in diesem Haus. Hm. Wie bekommen die Essen dort? Füllt sich der Kühlschrank einfach auf mysteriöse Weise?
Das erfahren wir bestimmt in den nächsten paar Stunden.
Funktioniert die Waschmaschine? Müssen die Wasser bezahlen? Strom bezahlen? Mhm. Und wenn sich der Kühlschrank füllt, füllt er sich dann nur mit diesem Willkommensgeschenk? Müssen sie sich jetzt für immer von Sekt und und geschmacklosen Erdbeeren ernähren? Und wenn ja...
Ich denke auch, der Sekt ist übrigens geschmacklos, ne?
Ich dachte auch, dass sie darauf nochmal eingehen, aber da haben sie gar nichts gesagt. Und wenn sie, wie ist es dann mit dem Kind? Das Kind können sie nicht mit Sekt großziehen. Also da müssen sie sich was anderes einfallen lassen. Da muss noch was kommen. Vielleicht wuchs ein Baum im Hinterhof, ich weiß es nicht.
Ah, nein, die dürfen sich nicht so... Ich glaube, entweder erfüllt sich magisch oder es tauchen dann doch ab und zu noch mal ein paar Leute auf, die so... Die Frauen von Stepford, waren das die merkwürdigen Frauen, ja, die auch alle so ja, weiß, ganz komisch sind? Sowas in der Richtung. Also, mhm.
Also da würde ich fast eine Wette eingehen, dass hier kein anderer Charakter mehr auftaucht, bis sie da rauskommen vielleicht. Wenn jemand auftaucht, ist es dann ist das der Punkt, in dem sie da vielleicht drauf. Vielleicht müssen sie jemand anderen, vielleicht, wie läuft das mit Kuckucks? Die kriegen dann auch wieder Kinder, also nachdem sie aufgezogen wurden von anderen Eltern, sind sie irgendwann erwachsen, fliegen raus, suchen sich selber jemanden und kriegen dann wieder Kinder, die sie dann wieder jemand anderem unterschmuggeln. Das heißt, vielleicht müssen sie dann, wenn die beiden ein eigenes Kind bekommen, haben sie die Möglichkeit, dort rauszukommen, indem sie ihr Kind anderen Leuten unterschmuggeln, die ihren Platz einnehmen. Vielleicht ist das der große Clou am Ende.
Ganz, ganz gruselig dann. Aber es würde auch wieder so eine Spiegelungsgeschichte aufnehmen.
Hm. Das fände ich ein gutes Ende. Das habe ich mir gerade einfallen lassen. Also ich wüsste jetzt zumindest kein besseres Ende, wie sie da rauskommen sollen. Vielleicht ist das Kind, was sie aufziehen, der große Antichrist, der da jetzt rangezogen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die große Auflösung ist. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Der Film geht jetzt noch Stunde 18.
Ich hätte jetzt noch, ich hätte zwar kein Ende anzubieten, aber eine Interpretation.
Ja, und los.
Das ist der amerikanische Traum, quasi in den Suburbs ein Haus zu kaufen und darin zu leben, eine Familie zu gründen und die Kinder großzuziehen. Und das ist jetzt eine ganz schöne Zeit lang, seit dem Wirtschaftswunder in den 50er Jahren, bis halt fast jetzt ist das irgendwie das Ziel und der Traum gewesen. Irgendwann mit 30 sollte man dann doch langsam anfangen. Gerade in Amerika wohnen Leute nicht in einer Innenstadt. Es gibt da tatsächlich sogar den Begriff von Donut Cities, wie es zum Beispiel Detroit ist, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Das sind Städte, deren Innenstädte leer sind, also richtige Löcher wie bei einem Donut, und nur drumherum leben die Menschen. Ja. Ansonsten, man arbeitet vielleicht in der Innenstadt, aber in der Innenstadt selber wohnt keine. Wir können uns das kaum vorstellen hier in Europa, weil unsere Städte einfach eine ganz, ganz andere Kultur haben und schon uralt sind, teilweise wirklich aus der Antike stammen, wie Köln oder Trier, und schon wirklich alt sind und ganz anders gewachsen sind als diese neuen amerikanischen Städte, die teilweise erst 200 Jahre alt sind.
Aber das ist ja keine Donutstadt hier.
Nee, aber das sind die Suburbs von solchen Städten. Die breiten sich halt aus. Straßenzug um Straßenzug um Straßenzug ist da ein und das gleiche Haus. Ich meine, natürlich sehen die immer ein bisschen anders aus. Es ist nicht ganz so krass wie hier. Aber grundsätzlich gewinnt man den Eindruck, wenn man in diesen Vorstädten ist, hui, hier sieht alles gleich aus. Ein bisschen wie bei uns hier in den Speckgürteln, den ganzen kleinen Siedlungen drumherum. Nur, dass die wirklich sehr klein sind. Da bist du echt dreimal draußen, wenn du dreimal abbiegst, schon wieder draußen aus der Vorstadt. Aber in Amerika ist es ja nicht so. Da sind die wirklich, da kann ich mir schon wirklich vorstellen, dass das kilometerweite Straßenzüge sind, wo du dich in einer Vorstadt befindest. Wo du auch ein Auto brauchst, um irgendwo hinzukommen. Ich glaube, das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen. Ja. Dieser Schrecken, der hier bei den Millennials, ich glaube nämlich, das ist die absolute Gruppe, mit der wir uns gerade identifizieren können, sind auch ähnlich gleich alt. Wie gesagt, fast 30 oder eventuell schon 30 geworden. Da muss man dann irgendwann der Familie die Frage beantworten, wann wollt ihr denn mal Kinder kriegen? Oder Freunde fangen an zu heiraten, Kinder zu kriegen, Haus zu kaufen. Und man selbst macht sich eventuell auch Gedanken, oder zumindest ist das die Vorstellung mit 30. Die zwei Hauptcharakter hier scheint es noch nicht ganz so krass zu machen.
Na, sie vielleicht eher als er.
Wie gesagt, er aber macht das ja nicht so genau. Den
Anschein. Genau.
Ja, aber irgendwie scheint das nicht mehr wirklich das Lebenskonzept zu sein von jungen Menschen. Und wird ja auch gesagt, die Millennials machen die Autoindustrie kaputt, weil eigentlich keiner mehr ein Auto möchte. Die Millennials machen die Immobilienwirtschaft kaputt, weil keiner sich mehr ein Haus kauft. Es kann sich auch keiner mehr ein Haus kaufen, aber es wollen sich die jungen Leute auch kein Haus mehr kaufen, weil sie eben nicht für alle Ewigkeit an dieses Haus gebunden sein wollen, weil es nicht der Lebenssinn ist, jetzt eine Familie zu gründen, ein Kind zu kriegen. Und ich glaube, hier geht es wirklich um diesen Horror, was die Babyboomer quasi an der Vorstellung von einer perfekten Familien- und Lebensplanung haben, dass das einfach nicht mehr die Lebensplanung ist, die Menschen, die so 1990, 2000 rum geboren wurden, haben.
Also meinst du, das ist für die jetzt eher eine Horrorvorstellung, so leben zu müssen, wie die Leute noch vor 30, 40 Jahren den großen Traum sich vorgestellt haben?
Ganz genau.
Aber so wirken sie ja bisher zumindest nicht. Also sie finden es jetzt nicht mega geil, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie das furchtbar fänden, jetzt eine Familie zu gründen. Weil sie sagt ja auch, wir haben noch kein Kind. Und das ist ja auch der Moment, in dem dieser Martin, der Vermieter oder Immobilienmakler, sie so merkwürdig nachmacht und sagt, oh, wir haben noch kein Kind. Noch nicht oder irgend sowas.
Ich weiß gar nicht, ob er das so nachgeäfft hat. Das klingt so wie, ach, sind wir uns zu fein für ein Kind? Aha, aha. Sondern er hat sie nochmal auf eine ganz andere Art und Weise.
Ja, es war nicht so, wie ich es jetzt nachgemacht habe. Aber
also ich konnte es auch gar nicht interpretieren. Es sollte creepy sein, aber unangenehm. Ich wusste nicht, inwiefern. Ja, aber
also trotzdem. An deren Stelle hätte ich mich schon angegriffen gefühlt, wenn mich jemand so nachgemacht hätte, wie er sie nachgemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß, ich kann es trotzdem nicht ganz genau benennen. Es ist halt kein Nachäffen gewesen. Es ist kein, fühlen wir uns hier als was Besseres. Ja. Sondern es war irgendwie was anderes noch. Aber ich denke wirklich, hier wird symbolisch dargestellt, was einfach der Horror von jungen Leuten ist, was Lebensplanung angeht. Man will nicht unbedingt mehr, also von amerikanischen jungen Leuten, ne? Es ist halt wirklich etwas sehr Kulturspezifisches, würde ich sagen.
Aber was glaubst du dann, wie sie das Kind aufziehen? Also stehen sie dem offen gegenüber? Sind sie eher abgeneigt?
Ich glaube, das ist die Horrorvorstellung.
Also meinst einfach du beide?
Ein Kind zu haben und gefangen zu sein für 18 Jahre, hier in diesem Vorort, ein Kind. Und du musst dich um ein Kind kümmern und dieses Bild von einem Kuckuck, der sich so lange füttern lässt, bis die Eltern komplett erschöpft sind, das stelle ich mir hier so vor. Also wirklich alles auf die Spitze getrieben. Ich weiß, sicherlich, Kinder sind auch total toll und man kriegt auch ganz viel mit, aber
ja, ich glaube,
es ist hier
schon,
halt alles einfach überspitzt.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es hier vielleicht zwischenzeitlich auch nur in einem bestimmten Abschnitt da in diese Richtung geht, dass sie schon ihre Muttergefühle irgendwie bekommt oder ausleben möchte und vielleicht auch eher die Person ist, die sagt, ja, na klar müssen wir uns jetzt um das Kind kümmern, so ungefähr, und vielleicht auch eher die Bezugsperson für das Kind ist, weil irgendeiner, also sie, wenn beide so komplett abgeneigt sind von dem Kind, das erzieht sich ja nicht von alleine. Es kann ja nicht, also ich kann mir, wächst das von alleine auf und lernt alleine Sachen, sie müssen sich ja mit dem Kind beschäftigen. Und müssen da irgendwie Gefühle und Emotionen entwickeln. Und ich glaube, da ist eher sie die Person als er.
Aber manchmal ist es ja auch in solchen Filmen so, dass der Charakter, von dem man es weniger erwartet, sich dann komplett identifiziert. Und du hast ja jetzt gerade auch...
Aber er war der auch schon schneller angepisst war von der ganzen Situation.
Ja, aber
er ist der Gestresstere.
Genau, aber in manchen Filmen wird es halt erstmal so etabliert, aber dann gewöhnt sich diese Person, die bricht dann halt einfach schneller oder überhaupt und verweilt dann in dieser Welt, während die andere Person halt tatsächlich wieder rauskommt. Mhm. Und du hast ja auch, also ich habe jetzt gerade so lange darüber nachgedacht, weil du vorhin erwähnt hast, du guckst dir gerade den Ausschnitt an, den wir hier vor uns haben, wie die beiden die Leiter an das Haus stellen und versuchen anscheinend aufs Dach zu klettern und sich mal ein bisschen zu orientieren. Und meintest, sie trägt was Blaues und er trägt, naja, irgendwie was Grünes. Und er vermischt sich schon mehr mit der Welt. Während sie jetzt gerade von ihrem Kleidungsstil her in hellblau ein
aber
wenig mehr
halt,
raussticht.
Sie passt halt zum Zimmer. Und in meinem Gefühl war sie auch nicht so abgeneigt von diesem blauen Zimmer. Deswegen. Aber kann natürlich auch nur mein Gefühl sein.
Also wenn ich überhaupt irgendetwas über das Ende des Films quasi sagen würde, ich denke schon, beide kommen in irgendeiner Weise raus. Aber wenn einer drin bleiben müsste, wäre es er. Und von der Art und Weise erinnert es mich... also ich stelle es mir ein ganz kleines bisschen auch vor wie Zimmer 200, wie heißt das?
Zimmer 1408?
Ja.
Ja, okay, indem sie alle, indem diese eine Person in diesem Zimmer gefangen ist.
Genau. Also dieser
Ja, der
krasse, ja, der
Horrorfilm. Ja,
Horrorfilm,
das
genau.
ist.
In dem man auch ja versucht rauszukommen und diesen Bann zu brechen oder wie auch immer. Aber in dem auch nicht erklärt wird, woher es kommt.
Kann ich
Also.
mich auch nicht mehr ans Ende erinnern. Ich weiß nur noch, dass es ein guter Film war. Aber gut.
Ich würde den Film gerne nie wieder gucken, aber.
Aber hättest du Lust, diesen Film hier zu Ende zu gucken?
Ja.
Haben dir die ersten 20 Minuten zugesagt?
Die ersten 20 Minuten haben mir zugesagt. Ich erwarte jetzt kein krasses Meisterwerk, aber ich finde die Ästhetik ganz interessant. Ab und zu mal so ein bisschen Surrealismus ist ganz nett. Und ich bin ziemlich guter Dinge, dass ich zumindest mit meiner Interpretation recht habe, dass dieses American Way of Life eine Art Gefängnis hier darstellen soll, was Millennials ansprechen soll als etwas, das sie halt einfach nicht mehr wollen.
Ja. Okay, ich würde sagen, wir haben alles rausgeholt, was wir aus diesen 20 Minuten rausholen konnten. Wir sind jetzt ungefähr bei,
Ist
ja,
ja.
fast 40 Minuten. Von daher würde ich einfach sagen, wir beenden das jetzt langsam.
Genau. Und vielleicht kommen wir ja wieder.
Genau, können ja schauen, vielleicht wenn wir das nochmal machen, können wir ja darauf eingehen, ob wir ein bisschen recht hatten, zumindest mit unseren Sachen, was wir uns vorgestellt haben. Und die sich das jetzt anhören und der Meinung sind, das war vielleicht ganz unterhaltsam, lasst uns das doch wissen, ob wir das nochmal machen sollen, ob das eine nette Kategorie ist. Und vielleicht habt ihr ja sogar Filmvorschläge für uns, die wir noch nicht gesehen haben, bei denen wir das machen könnten.
Genau. Also dann, wir gucken jetzt weiter und ihr habt noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen oder wie auch immer. Tschüss!
Macht's gut!